Liebe Gemeinde, wir wollen uns konzentrieren auf Gottes Wort. Wir sind am Dienstag unterwegs im ersten Buch der Könige. Sie war nicht dabei, sie kann nicht mitreden. Und wir stellen fest, dass dieses Buch der Könige mit dem Lebensbild von Elia für uns etwas ganz Besonderes ist. Wir merken, dass dieses Lebensbild eine Gestalt ist, die haben wir schon zigmal gesehen, gehört, im Kindergottesdienst darüber gesprochen. Aber es lohnt sich hier ein klein bisschen tiefer zu graben. Es lohnt sich hier ein paar Details anzuschauen, die einem sonst schnell durch die Finger gleiten. Elia, wie kamen wir auf Elia? Wir kommen auf Elia über den Text aus dem Jakobusbrief, wo Jakobus am Ende seines Briefes sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Wir fragen uns, Elia ein Mensch wie wir? Und wenn wir wörtlich da reinschauen, dann heißt das nicht nur wie wir, sondern es heißt, er war ein Mensch, der hatte die gleichen Gefühle wie wir. Und die Begebenheit, die wir heute anschauen werden, ich hoffe, dass sich der eine oder andere da wiederfindet. Eine Gottesbegegnung ganz anderer Art. Begegnungen sind etwas, was unser Leben prägt. Eine der kuriosesten Begegnungen, die ich in den, sagen wir mal, letzten 5 Jahren hatte, und der möchte ich kurz erzählen. Wir haben ein Gemeindeglied gehabt, inzwischen ist der liebe Bruder verstorben. Und vor ihm starb seine Frau. Eines Tages kam Toni wieder und wir merkten, Toni war verändert. Toni war glücklich. Er strahlte, er hatte eine neue Frisur. Und wenn wir nach dem Gottesdienst beim Chinesen waren, zeigte er auf einmal Fotos von einer Frau herum. Und wenn man ihn fragte, du sag mal, wie lange kennst du die denn schon? Och, sagt er, die kenne ich genauso lange wie die Helga, seine verstorbene Frau. Mehr als 60 Jahre. Das ist nämlich ihre Schwester gewesen. Und wir hier in der Gemeinde waren jetzt ganz gespannt auf diese neue Frau, die Schwester von Helga. Und eines Tages rief er dann an und sagte, du, wir kommen zu zweit und ich soll sie vom Flughafen abholen. Hey, und jetzt mache ich mich ein bisschen lächerlich, ich weiß das, aber diese Begegnung war für mich sehr merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was ich erwartet habe. Toni war ja nun in sehr fortgeschrittenem Alter ein ganz lieber Bruder mit Macken, so wie wir alle sie haben. Und ich weiß nicht, wen ich da an seiner Seite erwartet habe. Aber ich sitze also in meinem Auto und stehe am Flughafen und gucke, wo kommen sie. Und auf einmal sehe ich Toni von Weitem. Toni war ein großer Mann. Aber wer ist das an seiner Seite? An seiner Seite ging eine Omi mit einem Stock. Und ich dachte bei mir, wie blöd bist du eigentlich, dass du hier jemanden erwartet hast im Alter von 30, 40. Natürlich ist diese Frau, wenn es doch die Schwester von der Helga ist, die, mit der er 60 Jahre verheiratet war, dann wird die auch um die 70, 80 sein. Die beiden hatten eine gute Zeit hier in Spanien. Und sie haben sich gut verstanden. Allerdings ist Antoni stark erkrankt, sodass aus dieser Beziehung eigentlich nicht mehr das wurde, was sich beide erhofft haben. Für mich war diese Begegnung am Flughafen eine, die ich nie vergessen werde. Ich dachte mir, wie blöd bist du eigentlich, dass du da jetzt eine junge Frau an seiner Seite erwartet hast. Wir haben so unsere Vorstellungen und unsere Erwartungen und werden mitunter enttäuscht. Ähnlich war das auch bei Elia. Elia wird uns vorgestellt als ein Mann voller Glauben. Er hört den göttlichen Auftrag und zögert nicht, ihn anzunehmen. Und er guckt dabei nicht auf Gefahren, ob es ihn ein Leben kostet oder nicht, ist zweitrangig. Und er tritt dem damaligen König entgegen und verfällt nicht in die übliche politische Nebelsprache, sondern er konfrontiert ihn ganz glasklar und direkt mit dem Wort Gottes. Und das hat Konsequenzen. Elia muss fliehen, Gott versorgt ihn, wie angekündigt, auf sehr, sagen wir mal, alternative Art und Weise. Was für ein Gottesvertrauen hat dieser Elia doch erlebt? Er war damals der ganz sicher meistgesuchte internationale Terrorist seiner Zeit. Der König ließ ihn jahrelang suchen im gesamten Nahen Osten. Und dann trifft er auf den Mann, der ihn so suchen ließ am Berg Karmel. Und es gibt eine Konfrontation, aus der Elia ganz klar als Sieger hervorgeht. Und wenn man sich die Geschichte Elias anschaut, dann möchte man meinen, diese Begegnung dort am Karmel, da ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Prophet. Man könnte meinen, sein ganzer Einsatz, der hat sich gelohnt. Und der Mann, der muss innerlich gestärkt sein. Und hier können wir dann nicht mehr bei Jakobus mit, wenn er sagt, er war ein Mann wie wir. Da denke ich, okay, nein. Elia, das ist doch irgendwie eine ganz andere Schuhgröße. Und dann kommt die Passage, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Und wir merken, Jakobus hatte recht. Diejenigen, die schon viele Jahre in der Nachfolge Christi stehen, die wissen unser Leben, das ist auch so ein bisschen wie so eine Sinuskurve. Und jemand sagte einmal, das ist völlig normal. Derjenige, der dir verheißt, in dem Moment, wo du ein Kind Gottes wirst, in dem Moment, wo du den Weg der Nachfolge gehst, dass du immer nur auf Wolke 7 schwebst, das stimmt nicht. Es gibt Höhen und Tiefen in unserem Leben. Ich hoffe, ihr alle, die ihr hier im Urlaub seid, ihr erlebt gerade ein Hoch. So wie das Wetter uns gerade ein Hoch bietet. Aber wir freuen uns schon auf das Tief, das kommt. Ja, es wird noch ein bisschen dauern, aber es könnte sein, dass wir die nächste Woche ein bisschen Regen kriegen. Die Urlauber sagen bloß nicht. Deswegen sind wir doch gerade aus Deutschland weg. Ne? Da regnet es bundesweit. Aber wir, die wir hier leben, wir wissen, ein bisschen Abkühlung, da ist der nächste Tag umso schöner. Geistlich gesehen brauchen wir dieses Tief überhaupt nicht. Immer wenn wir so durchhängen und merken, es geht uns geistlich überhaupt nicht gut, fragen wir uns, Herr, warum? Warum hat es nicht bleiben können wie vorher? Elia, dieser mutige und kraftvolle Prophet, er rennt auf einmal um sein Leben. Er haut ab. Der Mensch ist in einer Krise. Und Menschen, die in der Krise sind, sind Menschen, die im Grunde im Widerspruch leben. Einerseits rennt er um sein Leben und andererseits finden wir ihn wieder, er will sterben. Nun, das Sterben, das hätte er haben können, aber er hätte in die andere Richtung laufen müssen, dem Ahab entgegen. Und ich merke, wir Christen im 21. Jahrhundert, wir sind in guter Gesellschaft bei Elia. Jakobus hatte recht, er war ein Mensch wie wir. In Krisen merken wir unsere Widersprüchlichkeit. Er sucht Nähe und geht doch auf Distanz. Er möchte gesehen werden und verkriecht sich. Er sucht Annahme und verhindert alles, was seine Mitmenschen ihm an Liebe hätten zuwenden können. Er ist ein Mensch zwischen Hoffen und Bangen. Er ist ein Mensch zwischen der Sehnsucht nach dem Leben und dem Gefühl, ich kann nicht mehr. Und darum rennt Elia geradewegs in die Wüste. Er rennt, um zu sterben. Doch dort begegnet ihm der Bote Gottes Er versorgt ihn und zweimal wird er dann aufgefordert, zu essen, zu trinken. Und genau hier setzt unser Predigttext ein. Diejenigen, die ihre Bibel dabei haben, die schlagen bitte 1. Könige Kapitel 19 auf. Diejenigen, die gut sehen können, können hier mitlesen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Elia antwortete: Herr, ich habe dich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht. Ich bin allein übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle raus und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsenbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Und als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Elia antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Daraufhin salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel und Elisha, den Sohn Schaphans, aus dem Dorf Abel-Mehola zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisha um. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und die sein Bild nicht geküsst haben. Soweit Gottes Wort. Liebe Gemeinde, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia, er ist liegen geblieben. So wie manches Auto, was infolge von Altersschwäche oder Benzinmangel oder was immer einfach nicht mehr weiterrollt. Bei meinen ersten Autos hatte ich so eine Angewohnheit. Als Student und Abiturient, da hat man nicht so das dicke Portemonnaie. Ich wollte genau wissen, wie weit reicht der Reservetank. Ihr lacht. Wisst ihr, wie weit euer Reservetank reicht? Ihr habt es noch nie probiert, stimmt's? Aber ich wusste es. Ich habe mir also einen Reservekanister eingepackt und dann bin ich gefahren, bis es mir ging wie Elia, bis ich liegen geblieben bin. Und dann wusste ich, 60 Kilometer. No, das ist als Abiturient eine wichtige Information. Da muss man wissen, komme ich noch zurück mit meinem Auto von der Schule oder nicht? Und ich erinnere mich gut, ich war der Einzige, der ein Auto hatte. Und wir hatten immer so runde 7, 8 Kilometer zu fahren. Und ich hatte da so ein paar Kollegen, die wollten sich dann das Geld für den Bus sparen und die sind dann immer mit mir mitgefahren. Irgendwann hat mich das geärgert. Und ich habe gesagt, nachdem sie im Auto saßen, ist gut, dass ihr heute alle bei mir im Auto sitzt, weil vielleicht müsst ihr schieben. Sie sagten, wir schieben auf gar keinen Fall. Und auf Mitte der Strecke passierte, was ich mir gedacht hatte. Der Sprit war alle. Und dann rissen sie, als wir zum Stehen gekommen haben, die Türen auf und fingen an zu laufen, was das Zeug hält. Ich habe dann den Reservekanister eingefüllt und bin dann winkend an ihm vorbeigefahren. Dann plagte mich doch das Gewissen und als ich dann im Ort war, bin ich umgekehrt und die letzten 4 Kilometer durften sie dann wieder mitfahren. Liegen bleiben kann man nicht nur mit dem Auto. Ich merke, gerade hier an der Costa Blanca in den Sommermonaten treffe ich auf viele Menschen, die geistlich liegen geblieben sind. Die liegen geblieben sind, weil ihnen der Sprit ausgegangen ist. Und sie es irgendwie nicht mehr bis zur nächsten Tanke schaffen. So ging es dem Elia. Und wir fragen uns, Elia, warum gerade in dieser Situation haust du ab? Warum gerade verbirgst du dich in einer Höhle? Ich möchte euch einladen, diesen Text zu Hause mit mehr Ruhe zu lesen. Wir haben am letzten Dienstag hier ein bisschen studiert und wir haben uns gefragt, warum ist Elia Richtung Horeb gelaufen? Wir finden an keiner Stelle, dass Gott ihm gesagt hat, du musst zum Horeb laufen. Im Gegenteil, Gott fragt ihn, als er dort ist, was machst du hier? Er hat ihn offenbar nicht dahin geschickt und schickt Elia den ganzen Weg wieder zurück. Elia ist liegen geblieben. Er wollte nicht mehr. Gott stärkte ihn, er begegnete ihm. Und Elia musste aber selbst essen. Steh auf und iss. Wir merken, Gott, er verabreichte ihm die Nahrung nicht intravenös und sagte, du isst jetzt, ob du willst oder nicht. Und wir merken es auch bei uns. Ihr Lieben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid im Moment so mindestens im Reservemodus und ihr müsstet mal wieder richtig auftanken, dann werdet ihr merken, ganz unwahrscheinlich, dass Gott das ganz große Wunder tut. Und ihr wacht morgens auf und ihr fühlt euch geistlich wieder voll auf der Höhe. Wahrscheinlich müsst ihr zumindest selbst aufstehen und Nahrung zu euch nehmen. Und dieser Gottesdienst ist vielleicht dazu geeignet. Ich habe mich sehr an dem Gesang vorhin gefreut. Offenbar lag ich mit meiner Liedwahl nicht so falsch, aber ihr habt von Herzen gesungen. Klang gut. Manchmal wirkt Gottes Geist durch Lieder stärker als durch eine Predigt. Und er reicht unser Herz genau dadurch. Musik hat so diese Eigenart, dass Gottes Geist manchmal besonders wirken kann. Steh auf und iss. Gott, er bietet uns keine Zwangsernährung. Nein, er bietet uns an, aber er zwingt uns nicht. Manchmal rüttelt er uns mehrmals auf in unserem Leben und es passieren Dinge, die wir nicht mögen. Dinge, die uns nicht gefallen. Und dann gilt es aufzustehen, aus der Resignation, die uns zum Liegen gebracht hat, wo Hoffnungen und Erwartungen getäuscht wurden. Ihr habt vorhin das Anliegen gehört von diesem Mädchen. Der Teenie lebte mit seiner Familie hier in der Costa Blanca. Und sie fuhr zurück nach Skandinavien zum Opa für Urlaub. Kommt euch komisch vor, ne? Ihr kommt hierher zum Urlaub und die fahren da, wo es kalt ist, hin zum Urlaub. Und dort im Urlaub erkrankte sie ganz plötzlich und starb. Und die Eltern, sie warten. Und sie warten vergeblich. Und auch das ist ein Reden Gottes. Wenn solche Dinge in unserem Leben passieren, dann ist das wie wenn Gott den Elia rüttelt und sagt, wach auf, steh auf. Und wir lesen in Vers 8. Nachdem er sich gestärkt hat, geht er bis zum Berg Horeb. 40 Tage, 40 Nächte. Ja, das muss mal irgend so eine Powernahrung gewesen sein, die ihm da die Kraft gegeben hat. Steh auf, sagt Gott zu dir heute. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, steh auf. Es braucht mitunter dieses Aufrütteln und dann müssen wir den Schritt nach vorne machen. Nach vorne, damit wir Gott begegnen können. Gott, Und diese Begegnung mit ihm, die gibt es nicht zwischen Tür und Angel. Diesen, klingt jetzt für manche unpassend, diesen McDonald-Gott, den gibt es nicht. Diesen Schnellimbiss, den gibt es nicht. Wir brauchen Zeit, um Gott zu begegnen. Wir müssen uns diese Zeit nehmen. Da reicht ein Kaffee nicht aus. Da ist die Tasse zu klein. Wir müssen zur Ruhe kommen in unserem Leben. Und dieser Urlaub, er bietet Gelegenheit dazu. In einer Gesellschaft, in einer Zeit, die so turbulent ist, wo wir aus dem Land, aus dem wir kommen, merken, hier hat unsere Regierung für Ehe für alle gestimmt. Und wir fragen uns, in welchem Land leben wir eigentlich? Wir leben in einem Land, wo Werte relativ geworden sind. Wo die Frage, was ist gut und was ist schlecht, nicht mehr eindeutig beantwortet wird. Wir schauen in unsere beiden großen Landeskirchen und wir merken einen enormen Mitgliederschwund. Ich hoffe nicht in der Gemeinde, aus der ihr kommt. Wir fragen uns, wohin geht der Glaube der Deutschen? Elia, er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg, um Gott zu begegnen. Im Moment sind hier in Spanien ganz viele Menschen auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg nach Santiago de Compostela. Da gibt es jetzt einen Jahrestag, ein großes Fest. Das ist der sogenannte Jakobsweg. Für viele ist das nur noch Gaudi geworden, berichtet man mir, Leute, die das gemacht haben. Aber es gibt immer noch eine Vielzahl von Menschen, die gehen diesen Weg, weil sie hoffen, hier eine Gottesbegegnung besonderer Art zu haben. Weil sie sich wünschen, zur Ruhe zu kommen. Weil sie sich wünschen, ihren Glauben, der ein Stück weit zerbrochen ist, wiederzufinden. Sich aufmachen. Sich aufmachen, das war Elias Weg hin zum Horeb. Liebe Gemeinde, die Krise, die war für Elia noch lange nicht überwunden. Elia verkriecht sich zunächst einmal in der Höhle. Wir lesen die Verse 9 bis 10 noch einmal. Er ging in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hört er plötzlich die Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Elia antwortet: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israel und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Merken wir, Elia ist zutiefst deprimiert. Der Mann ist fertig. Er macht sich auf den Weg zu einer Gottesbewegung, Begegnung, aber seine Gedanken sind voll von seinem menschlichen Denken, seiner menschlichen Resignation. Sie kreisen eigentlich um sich selbst und um den Punkt seiner Verwundung. Ich bin allein übrig geblieben. Ich weiß, wir haben in unserer Mitte Menschen, die in der Gemeinde mitarbeiten. Und manchmal, da findet ihr euch an dieser Stelle wieder, nicht wahr? Ihr habt den Eindruck, alles muss ich alleine machen. Wo sind die Mitarbeiter? Die sind im Urlaub. Wo sind die Menschen, die mitziehen wollen? Alles bleibt an mir hängen. Ich kenne dieses Gefühl auch. Und ich finde mich hier bei dem Elia wieder. Aber ich finde mich vor allem bei Gott wieder, der sagt, du bist nicht allein. Die Leier der Gedanken und immer wieder dieselben. Elia kann nicht mehr anders denken. Und der Schlüssel, um aus seiner Resignation herauszukommen, wird darin liegen, dass er in dieser Gottesbegegnung diesen Kreislauf seiner Gedanken durchbrechen kann. Und er kann das Alte, was er erlebt hat, auf einmal neu bewerten. Aber das muss man zulassen. Und hier spreche ich auch aus eigener Erfahrung und vielleicht fühlt ihr da mit. Liebe Schwester, lieber Bruder, das muss man zulassen, Das geht nicht automatisch. Gott, er stülpt uns da nicht einfach ein neues Gedankenkorsett über, sondern du musst zulassen, dass Gott deine Gedanken neu ordnet. Du musst zulassen, dass du vielleicht am Ende zu dem Ergebnis kommst, ich lag falsch. Meine Wahrnehmung war subjektiv. Der Herr hat aus seiner Perspektive einen besseren Blick. Und er sagte mir, Elia, du bist nicht allein. Und der erste Schritt aus seiner Resignation heraus, ich finde 5 davon, ist, geh heraus aus deiner Höhle. Du kannst dich nicht länger einigeln, geh heraus. Der zweite Schritt, Gott begegnet dem Elia ganz anders. Nicht im Donner, nicht im Erdbeben, nicht in irgendwelchen sonstigen Naturgewalten. Gott begegnet Elia ganz anders. So hatte es Elia nicht erwartet. Er hatte seine Erwartungen. Er wusste, wenn ich bete, dann wird Gott antworten. Und er hat erlebt, dass er betet und es regnet 3 Jahre nicht. Eine riesen Hungersnot und Krise für das Land bricht an. Und er betet erneut und die Dürreperiode wird beendet. Er betet und es fällt Feuer vom Himmel für das Opfertier. Gott, er antwortet auf sein Gebet. Aber Gott lässt sich von Elia auf einmal nicht mehr so finden wie gewohnt, sondern er offenbart sich für ihn ganz neu. Und wir lesen, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und jetzt spürt Elia, jetzt ist Gott da. Nicht machtvoll, dass die Welt erzittert, sondern in seiner stillen, ganz eigenen Art und Weise. So wirkt Gottes Geist. Der dritte Punkt, heraus aus der Krise, das sind Klärungen. Elia, er muss sich Fragen gefallen lassen, die ihm nicht gefielen. Elia, was machst du hier? Was machst du hier? Habe ich dich hierher geschickt in die Höhle? Was machst du hier? Und Elia, er wiederholt seinem Gott gegenüber das, was er ihm schon einmal gesagt hat. Ich bin allein geblieben, sie haben alle umgebracht und ich habe Angst um mein Leben. Der vierte Schritt ist, Gott zeigt dem Elia eine neue Perspektive. Er korrigiert unseren eingeengten Blickwinkel. 7000, sagt Gott, gibt es wieder. 7000 ist die Zahl der Vollkommenheit. Da steht ein Bild dahinter, das sagt, keine Sorge, du bist nicht allein. Elia, er wusste nichts von den Worten Jesus, der uns gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Selbst wenn ihr euch allein fühlt in eurer Gemeinde, wenn ihr euch allein fühlt in eurer Nachbarschaft, in eurem Umkreis, ihr seid nicht allein. Er ist bei euch. Und das fünfte ist, Gott gibt dem Elia einen neuen Blickwinkel, eine neue Vision. Er bekommt einen neuen Auftrag. Der Prophet, der im Grunde der Mann Gottes, der seinen Rücktritt einreicht bei seinem Chef, bekommt einen neuen Auftrag von Gott. Geh zurück. Er wird zurückgeschickt an den Ort seiner Wirksamkeit mit einem neuen Auftrag. Einen König salben, 2 Könige genau genommen salben. Er darf einen Nachfolger berufen. Gott sagt dem Elia, du bist mir unendlich wertvoll. Ich lasse dich nicht los, obwohl du fertig bist, obwohl du den Eindruck hast, der Sprit ist alle, ich kann nicht mehr. Gott sagt dem Elia, ich gebe dir eine neue Perspektive, einen neuen Auftrag. Und Elia, er lässt sich neu rufen. Er lässt sich neu in den Dienst stellen. Und doch geht Gott auch auf seine Not ein. Denn er darf seinen Nachfolger berufen. Gott merkt, Elia, er braucht eine Auszeit. Er braucht eine Zeit, wo er neue Kraft tanken kann. Lieder sind manchmal so Phasen, wo wir Gottes leises Reden erleben. Manchmal schlagt ihr die Bibel auf. Und ihr merkt, ein Text, den ihr zigmal gelesen habt,
Hier spricht Gottes Stimme ganz leise. Wir merken bei Elia, es sind nicht die Naturgewalten, nicht das ganz große Wunder, was ihm hier begegnet. Gott begegnet ihm in seiner leisen und doch erfahrbaren Art. Und so möchte ich abschließen. Elia, er verhüllt sein Angesicht bei dieser Begegnung. Er merkt die Herrlichkeit, die er da erlebt. Das ist der Gott, an den er glaubt. Das ist der Gott, der ihn nicht loslässt. Das ist der Gott, der sich nicht von seiner Depression beeindrucken lässt. Gott sagt, ich hole dich wieder raus aus deinem Loch. Gott sagt, ich werde dir wieder Kraft geben. Und ich will, dass du wieder mein Bote wirst. Ob du versagt hast, ob du nicht mehr willst und jetzt gefrustet bist, ich gebe dir neue Kraft. Elia erlebt eine Gottesbegegnung ganz eigener Art. Gott lässt dich nicht los. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, ich habe keine Ahnung, wer heute hier im Raum sitzt. Viele von euch sehe ich zum ersten Mal, habe ich den Eindruck. Manche von euch habe ich das letzte Mal vor einem Jahr gesehen oder vor zwei. Dieser Text hat mich sehr angesprochen und vielleicht auch euch. Gott lässt euch nicht los. Er lässt euch nicht los. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr seid am Ende, dann ist Gott derjenige, der euch hineinstellt mit einer neuen Perspektive und ausgerüstet mit Kraft. Wir haben vorhin gesungen, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Elia kannte dieses Lied ganz sicher noch nicht. Aber Elia hat genau das erlebt, was wir gesungen haben. Möge Gott Gnade geben, dass wir diese Erfahrung machen wie Elia. Ob in einem Gottesdienst wie diesen, ob wenn ihr das nächste Mal aufsteht und früh aufsteht und sagt, ich will mal einen Sonnenuntergang sehen. Und der Allmächtige, der rührt euer Herz an durch dieses gewaltige Naturschauspiel. Vielleicht werdet ihr sein Reden erleben, wenn ihr die Bibel aufschlagt. Morgen in eurer stillen Zeit, mit eurer Familie oder ganz alleine. Möge Gott Gnade geben, dass wir offene Ohren haben, dass wir aus unserer Höhle herauskommen und Gott mit uns einen neuen Weg gehen kann. Amen.